Herzlich willkommen zu unserer 14. Sendung Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Auf LoRa 92.4 mit Enrico Strathausen
und Armin Steigenberger. Wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund ums Stottern.
Thema der heutigen Sendung ist, wie sollte es anders sein, der Kinofilm The King's Speech, die Rede des Königs von Tom Hooper. Es ist der erste bekanntere Film, bei dem ein stotternder Protagonist, nämlich der englische König George VI., im Zentrum des Geschehens steht. Auf der diesjährigen Oscarverleihung hat The King's Speech sage und schreibe 4 Oscars in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller und Bestes Originaldrehbuch abgeräumt. Der Film war nicht zuletzt wegen der einfühlsamen und realistisch differenzierten Darstellung des Stotterns durch Colin Firth, der den König spielt, bereits vor seiner Premiere in aller Munde und löste international ein großes Medieninteresse aus. Es gab zahlreiche fundierte Berichte, in denen Stotternde mit ihrer persönlichen Geschichte zu Wort kamen. Auch von der Bundesvereinigung der Stotterer Selbsthilfe gab es zahlreiche Aktionen zum Filmstart.
Der Film ist auf jeden Fall eine Sensation, weil er Stotternde nicht, wie so häufig in Filmen dargestellt, auf etwas Komisches reduziert, sondern den Menschen dahinter zeigt. Einer der wenigen Filme, in denen jemand, der stottert, nicht allein damit schon ausschließlich Witzfigur geworden ist. Dadurch leistet er einen so wichtigen Beitrag, das Bild des Stotternden in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung positiv zu wandeln, Stottern quasi salonfähig zu machen und das Tabu abzubauen. Die Worte, mit denen der Drehbuchautor David Seidler, der in seiner Kindheit übrigens selbstottert hat, seinen Oscar entgegennahm, treffen es auf den Punkt. We have a voice. We have been heard. Wir haben eine Stimme, wir wurden gehört. Andere Filme zum Thema Stottern wie Rocket Science wurden leider nur in Insiderkreisen registriert. Über diesen Film haben wir schon einmal gesprochen und im Dezember ging es um die Doku über Stottern von Schneider und Zielinski-Filmen. Hierzu hatten wir euch im Dezember einen Interview-Mitschnitt präsentiert. Ein sehr spannendes Gespräch, bei dem es auch um die Darstellung des Stotterns in den Medien ging.
Ja, das Thema Stottern und Medien ist also nach wie vor ein Dauerbrenner. Aber wie heißt es so schön, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir haben heute zwar einige Hintergrundinfos zum Film für euch im Gepäck, möchten aber noch viel lieber eure Stimmen und Meinungen zu diesem Film einfangen, den sicherlich die meisten von euch gesehen haben.
Ja, und wenn euch zu The King's Speech schon etwas unter den Nägeln brennt, schnappt euch den Hörer und ruft uns jetzt unter 089 444 09436. The King's Speech erzählt die Geschichte des Herzog Albert von York, der als König George VI. Unerwartet und wider Willen den Thron besteigen soll und seiner ungewöhnlichen Freundschaft zu dem australischen Sprachtherapeuten und Gelegenheitsschauspieler Lionel Logue, der ihn mit unkonventionellen Methoden unterstützt, sein Stottern in den Griff zu bekommen. König George VI. Wird von Colin Firth gespielt, Lionel Logue von Jeffrey Rush. Helena Bonham Carter verkörpert die Königin Elizabeth, die ihrem Mann bei der Bewältigung seines Stotterns zur Seite steht.
Die Handlung spielt in den Jahren von 1925 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Zu einer Zeit also, wo der Hörfunk als neues Medium gefeiert wird. König George VI. Steht also vor der großen Herausforderung, einerseits Vertrauen in seine Stimme zu finden und andererseits in seine Rolle als König hineinzuwachsen. Er steht vor der schwierigen Aufgabe, sein Volk zu mobilisieren und mit Ansprache couragiert durch den Zweiten Weltkrieg zu führen. Der Film endet mit der erfolgreichen Rundfunkrede des Königs am 3. September 1939, aus der wir euch später auch im Original einen Ausschnitt vorspielen werden. Und hierzu noch eine spannende Info zur Entstehungsgeschichte des Films. Der David Seidler, quasi der Drehbuchautor des Films, hatten seine Eltern König George den VI. Als Vorbild empfohlen. Und er begann das Drehbuch bereits 1980 auf der Basis der Therapie-Notizbücher von Lionel Logue. Und auf Wunsch der Queen Mom stellte er es jedoch erst nach dem Tod von ihr fertig. Die Erinnerung an die damaligen Umstände und der frühzeitige Tod ihres Mannes waren für die Königinmutter zu schmerzvoll. David Seidler führt dies auch auf die Sichtweise der damaligen Ära und den betriebenen Personenkult zurück, in denen das Zeigen von Schwäche und Versehrtheit von Persönlichkeiten einen Tabubruch gleichkam. So wurde zum Beispiel der damalige US-Präsident Franklin Roosevelt, der durch Kinderlähmung von den Hüften abwärts gelähmt war, bei seinen öffentlichen Auftritten niemals ohne Decke über den Beinen gezeigt. Auch das Stottern von König George VI. War zwar allseits bekannt, wurde jedoch nicht thematisiert, um ihn unversehrt erscheinen zu lassen. Nach dem Tod der Queen Mum wurde The King's Speech zunächst als Theaterstück beschrieben, bevor es dann schließlich von Tom Cooper cineastisch umgesetzt wurde.
Ja, und uns würden nun eure Meinungen interessieren. Was habt ihr für Meinungen zum Film? Wie habt ihr den Film erlebt? Oder hilft es, das Bild des Stotternden in der Öffentlichkeit zu verbessern? Klingt euch jetzt ein unter 089 444 09 436.
Und wir haben jetzt auch schon die allererste Hörerin in der Leitung.
Hallo Enrico, hallo Armin.
Hallo Mechthild.
Ja, es hat aber gut geklappt.
Super, gell?
Sehr schön, dass ihr diesen Film als Thema ausgewählt habt.
Nee, sag ruhig.
Ich habe den ja schon zweimal gesehen. Einmal in der Synchronisation und einmal im Original.
Das haben wir auch gemacht, ja.
Ah, okay. Also mir hat er im Original wesentlich besser gefallen. Ich fand ihn zwar auch in der Synchronisation sehr bewegend, aber ich fand, dass das Stottern doch im Original glaubhafter war.
Also das stimmt, also ich hatte mich mit dem Armin heute Nachmittag nochmal drüber unterhalten und mir ist aufgefallen, dass das wahrscheinlich einfach an der Tatsache liegt, dass sich der Colin Firth wirklich mit seiner Rolle identifiziert hat.
Ja.
Und der Synchronsprecher wahrscheinlich einfach nur ihn synchronisiert hat. Also zwar auch im Hinblick auf das Stottern, aber wahrscheinlich sich nicht so sehr in diese Rolle hineinversetzt hat. Also das war so
eine... Kann man sogar auf der Homepage vom Bayerischen Rundfunk nachhören. Es gibt ein Interview mit dem Synchronsprecher. Und hat er eben auf die Frage, ob er sich mit Stottern oder ob er da irgendwie einen Logopäden zu Rate gezogen hat, hat er so geantwortet, das hätte er nicht getan. Also man würde das so spüren, was er körperlich macht. Und ich finde das nicht. Also es ist ihm nicht sehr gut gelungen. Es ist ganz okay, aber die Problematik kommt, finde ich, in der Synchronisation weniger gut drüber. Ja, zum Stottern an und für sich fand ich auch, also ich kann mich mit dieser Art Stottern relativ wenig identifizieren, weil mein eigenes Stottern anders ist. Also da fände ich noch spannend, wie das andere empfunden haben. Was ich sehr schön fand, war, es gab in diesem Film einige sehr, sehr gut gemachte Szenen, wie die Wirkung von Stottern gezeigt wurde. Also schon diese erste Szene, also so diese Stufen, die immer steiler werden, hochsteigt und vor diesem riesen Radiomikrofon steht, das auch immer größer wird und durch dieses Mikrofon durchguckt und Totenstille herrscht.
Und wie die alle aufstehen dann auch. Wie die alle aufstehen dann, wenn der kommt und da gibt es ja so eine absolute Stille dann.
Ja, genau. Und alles immer größer und stiller und bedrohlicher wird und ganz klar ist, dass er nicht sprechen kann.
Genau.
Ja, also was da hochkriecht an Angst oder an Hilflosigkeit, das finde ich sehr, sehr gut gezeigt worden. Und dann möchte ich noch was anderes anmerken, was ich sehr, sehr schön fand, war so diese Beziehung zwischen dem Lionel Locke und dem König. Ich fand es dann auch im Original, fand ich die Stimme von dem Geoffrey Rush wahnsinnig toll. Also das ist ja quasi so das Gegenteil von einem stotternden Menschen, so mit viel Timbre und ganz eine sehr, sehr angenehme, attraktive Stimme. Einerseits, aber er hatte ja auch diese Erfahrung gemacht, dass er wegen seiner Sprechweise diese eine Rolle eben nicht erhalten hat. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass sich da so das Schicksal quasi auch irgendwie gespiegelt hat. Und ich glaube, das Geheimnis dieser therapeutischen Beziehung war, weil es waren ja eigentlich von den therapeutischen Verfahren, was da gezeigt wurde, war ja nicht so dolle, aber der hat... irgendwie die Person betrachtet und angesprochen. Also in diesem Trailer, den ihr jetzt auch gerade vorgestellt habt, hatte man es ja auch gehört, wie er zu ihm sagt, dass er der mutigste Mann wäre, dem er je begegnet ist. Und ich glaube, das ist auch so irgendwie das Geheimnis, was den Film sehr, sehr schön macht. Also dass der Mut, den stotternden Menschen aufbringen, diese enorme Leistung, die sie aufbringen, um eben sprechen zu können, dass das ganz klar herausgestellt worden ist. Ja.
Gut, das stimmt. Vielen, vielen Dank, Mechthild, für deine Meinung. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt, wer sich noch alles einklicken wird. Also, also du hast jetzt quasi schon mal die Lanze gebrochen und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Genau. Gut.
Okay.
Ja.
Ich danke dir.
Dir auch. Ciao.
Tschüss.
Und wir machen jetzt gleich weiter mit den Szenen, die jetzt auch schon von der Mechthild angesprochen worden sind. Das machst du, Armin, oder?
Genau. Ja, also ich komme jetzt zu einigen Szenen, die uns bedeutsam erscheinen und also die den Film ganz authentisch in der Darstellung des Stotterns zeigen. Eine besonders ergreifende Szene, die veranschaulicht, wie Albert mit seinem Stottern ringt und die Betroffenheit auslöst, findet sich gleich zu Beginn des Films. Das war das, wo die Mechthild auch gerade drüber gesprochen hat, eben, also dass sein Vater ihn im Oktober 1925 auf der Abschlussveranstaltung des British Empire Exhibition im Wembley Stadion, das hast du absichtlich gemacht, dass du mir die ganzen englischen Dinge da rein hast.
Natürlich.
Also,
schöner Stottern.
Sein Vater hat ihm im Oktober 1925 auf der Abschlussveranstaltung der British Empire Exhibition im Wembley Stadion vor einer riesigen Menschenmenge und über Rundfunk gebeten, eine Rede zu halten. Und das ist natürlich für einen Stotterer keine leichte und schon gar keine alltägliche Aufgabe. Und die große Nervosität und sein Stottern machen für Albert eben den Auftritt zu einem Fiasko. Und die absolute Stille, die da eben dann da ist, wird ja nur durchbrochen von einem Pferd, das Vieh hat. Also das ist total absurd. Und das zeigt halt auch eben die beklemmende Situation, in der das Stottern etwas mit dem Albert und dem Publikum macht. Und das ist diese Anspannung, diese wahnsinnige Anspannung, die da herrscht, ist deutlich spürbar.
Mhm. Also ich glaube, das ist auch diese Metaphorik, von der die Mechthild sprach.
Ja,
also
genau.
Auch diese langen Gänge in den Fluren, also die tatsächlich diese Beklemmung dann auch hervorrufen sollen.
Genau.
Also ich fand die Szene auch also ziemlich intensiv, also sie ging wirklich tief unter die Haut. Also zumal es ja eh so ist, also die Aufregung vom Vortrag, die ist ja fast jedem auch bekannt, also wenn alle Augen auf einen gerichtet sind und dieses Ganze multipliziert mit dem Rundfunk, mit der Menschenmasse und mit der Angst vor dem Kontrollverlust, der eben mit Stottern auch einhergeht, ist in dieser Dimension also für einen Stottern kaum noch zu bewältigen. Und umso beachtlicher ist, wie König George der VI. Es schafft, auch wenn es nicht ganz freiwillig war, also sich mit Hilfe seiner Sprachtherapeuten Lionel Loke immer mehr mit seinem Stottern zu arrangieren. Und das ist es letztlich auch, was ihm den Respekt seines Volkes verschaffte. Er stellt sich seinem Stottern. Und noch eindrucksvoller ist diese Entwicklung, weil König George VI. Als zurückhaltend und eher schüchtern und von schwacher Gesundheit charakterisiert wird. Der eben im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Edward zunächst nur eine Nebenrolle spielt. Natürlich weniger auffallen möchte und vor allem keine Reden halten will. Hilfreich ist da auf jeden Fall die Selbstironie gewesen von dem Bertie, wie er liebevoll so von seiner Familie genannt wird.
Ja, da gibt es auch eine kleine Anekdote zu der Selbstironie von dem Bertie. Und zwar, also viele Informationen für den Film stammen ja aus den persönlichen Briefen vom König. Und in einem Interview mit dem Geschäftsführer der britischen Stottervereinigung BSA, also British Stammering Association, der Januarausgabe im Kieselstein, erzählt Colin Firth von dieser selbstironischen Seite des Königs. Zum Beispiel an der Stelle, wo der Lionel Logue nach der Rede zu ihm sagt, das haben Sie sehr gut gemacht, nur beim W haben Sie gestottert. Und dann sagt der Bertie, das war Absicht, ich wollte, dass man mich erkennt.
Damit ihr mal einen Eindruck von den Originalreden von König George VI. Bekommt, hören wir nun ausschnittsweise in eine Rede hinein, die er 1938 zur Eröffnung einer Ausstellung in Schottland hielt. Welche Szene hat euch besonders beeindruckt? Wie fandet ihr den Film? Wie fandet ihr die darstellerische Leistung von Colin Firth? Ruft uns an unter der Telefonnummer 089 für München, 3x4 09 436.
Wir haben jetzt gerade diese Rede von Schottland gehört und haben da eben auch also diese Beklemmung wieder gespürt, wo man dann selber denkt, ja, es geht jetzt nicht weiter oder das ist die Aufnahme irgendwie unterbrochen. Da ist etwas technisch vielleicht sogar defekt oder so und selbst wir sitzen dann da und schauen uns an, was ist denn jetzt los? Geht es nicht weiter? Ja, also das ist schon beachtlich. Und also jetzt wollten wir noch über die darstellerische Leistung von Colin Firth reden, der ganz zu Recht einen Oscar dafür auch erhalten hat. Und er hat sich auf seine Rolle als König George VI. Auch ganz intensiv vorbereitet, was man am besten in der Originalsprache Englisch erleben kann. In der Januarausgabe der Vereinszeitschrift der Stotterer Selbsthilfe, der Kieselstein, findet sich im Artikel Ein König unter den Stotterern von Gerd Riese folgendes Zitat. Colin Firth sagte zu seiner Rolle, was mich am meisten interessiert hat, ist, wie man zeigen kann, wie es sich anfühlt, wenn man stottert. Dem Publikum diese Erfahrung nahezubringen, wie es ist, wenn man versucht, aus dieser furchtbaren Lähmung herauszukommen. Und Geoffrey Rush zeigte sich von Colin Firths Leistung beeindruckt. In manchen Szenen sitzen wir uns gegenüber mit 10 Seiten Dialog. Und in gewisser Weise war ich sowohl Schauspieler als auch Zuschauer. Ich beobachtete, wie er bemüht war, besser zu stottern, sein Stottern zu verfeinern. Und ich habe dabei nie eine Art Technik gesehen, einen technischen Ansatz, um einen stotternden Mann darzustellen, sondern ich habe immer einen Mann gesehen, der wirklich etwas sagen will, der das aber nicht herausbringen kann.
Also das heißt, der Colin Firth hat seine Rolle tatsächlich in Perfektion gespielt. Das berichtet er dann auch in einem Interview mit der britischen Stottervereinigung BSA, wo er sagt, ich spiele zum dritten Mal jemanden, der stottert. Du machst eine Erfahrung, wenn du so etwas spielst. Es ist wirklich so, ein Teil von dir versetzt sich in diese Situation. Ich versuche, diese Person darzustellen, wie sie versucht, nicht zu stottern. Es war eine richtig körperliche Anstrengung für mich. Es hat einen Effekt auf meinen Körper, besonders bei diesem Film. Ich bekam Kopfschmerzen. Ich unternahm eine doppelte Reise. Ich musste lernen, zu stottern und dann musste ich jemanden spielen, der mit aller Kraft versuchte, nicht zu stottern. Wie sehr sich Colin Firth mit seiner Rolle identifiziert hat, zeigt sich zum Beispiel auch im Internet auf einem Video, wo die Originalrede vom König zum Kriegsbeginn und die von Colin Firth synchronisiert abgespielt werden und die sich tatsächlich erstaunlich ähneln. Genau. Jetzt warten wir natürlich auf den nächsten Anrufer von euch. Ich sage nochmal die Telefonnummer 089 für München 3x4 09 436. Ich wiederhole 089 3x4 09 436. Fandet ihr die Darstellung des Stotterns gelungen? War das realistisch? Diskutiert mit uns und jetzt für euch, um euch die Wartezeit noch ein bisschen zu versüßen, hören wir mal in den Anfang der Rede von 1939 rein, im Original, die zugleich den Höhepunkt im Film darstellt.
Wir haben jetzt gerade eben diese Rede gehört, also zum Kriegseintritt, wo also die der König George der VI. Gehalten hat. Und ja, das war am 3. September 1939 und im Film wurde das untermalt von Beethovens 7. Symphonie und also von der Anspannung her, die da herrscht, hat uns das ein bisschen an unsere erste Sendung erinnert, wie dann das rote Licht angegangen ist. Da waren wir auch in so einer ähnlichen Situation, dass wir da drauf hingearbeitet haben, wir machen jetzt so eine Sendung, das war auch wahnsinnig spannend und dann muss man jetzt das tatsächlich machen. Das war schon so ein bisschen ähnlich, also haben wir uns einen riesen Kopf gemacht vorher und wir saßen dann hier und haben uns gedacht, warum haben wir jetzt das eigentlich eingebrockt? Und also wir können das sehr gut nachvollziehen.
Ja, also spannend fand ich an dieser Szene auch, also dass das Erste, was der Line Logue macht, also zum Fenster zu gehen und das Fenster aufzumachen, um quasi Luft reinzuholen. Und das machen wir hier auch bei uns im Studio.
Genau, das machen wir ja auch ständig, weil es halt ein ganz kleines Studio, also was übrigens so ähnlich ist, in dem Film ist das ja auch so eine kleine Kammer. Und also die machen das ja extra auch so ein bisschen kuschelig, ein bisschen dunkel, also mit diesen ganzen Teppichen an der Wand und schauen sich gegenseitig ständig an, so wie wir das auch gerade machen. Ja, also diese Situation ist vergleichbar, also dass man ein bisschen davon runterkommt, wie viele das tatsächlich hören, also bei uns sind es sicherlich ein bisschen weniger als ein paar Millionen, aber das ist schon so ein bisschen ähnlich. Also, ja.
Und wichtig dahingehend halt auch dieser Hinweis von dem Lani Logue, also dass der sagt, konzentriere dich wirklich nur auf mich, sprich zu mir, also damit der, genau. Also damit der König quasi einen Fokus hat und dann dann finde ich es auch tatsächlich hochspannend, wie da diese Beziehung zwischen Lionel und dem König quasi zum Austrag kommt, also man merkt ja dann auch, wie der König anfangs angespannt ist, wirklich am Text ist und umso mehr sich er in diese Rede reinbegibt, umso mehr umso aufrechter steht er dann, umso mehr Kraft kommt in seine Stimme und das fand ich eine unheimlich bewegende Szene. Wir haben übrigens einen neuen Anrufer in der Leitung. Hallo.
Ja, hallo, hier ist der Frank aus Nürnberg.
Hallo Frank.
Ich wollte meine Meinung zu dem Film sagen.
Ja, gerne.
Also ich fand ihn wirklich gar nicht gut.
Ach so?
Okay. Erstens, weil man in dem Film überhaupt gar keine Fortschritte gemerkt hat, dass dieser König, dass es ihm besser geht oder dass er flüssiger spricht. Und zweitens fand ich diesen Therapeuten recht hilflos auch oft. Also er wusste, glaube ich, selber nicht oft, was er jetzt noch probieren soll und was er machen soll. Also das fand ich so ein bisschen schwach. Und was mir noch so auffällt ist, so als Schlechten, war, dass wie dann dieser König diese Rede vom Volk gehalten hat, diese Kriegsrede, dass sie jetzt in den Krieg eintreten, das ist ja dann hinterher gefeiert worden, ne? Und die haben ja dann gesagt, ja, super gut war das. Und ich fand es eben überhaupt nicht gut. Also ich fand es richtig, richtig verkrampft alles und am Anfang war es ja ganz schlecht und zum Ende hin ist es dann ein bisschen lockerer geworden. Aber da habe ich halt so, für mich hätte ich da festgestellt, dass die ganze Therapie, die ich vorher gemacht habe, eigentlich wenig gebracht hat. Aber im Film ist das als Erfolg gewertet worden und das fand ich auch, das konnte ich nicht nachvollziehen.
Ja, wenn ich da vielleicht was sagen darf, also das eine ist ja der sichtbare Erfolg und das andere ist vielleicht auch die innere Haltung, die er sich erarbeitet hat. Also da macht er ja schon einen Fortschritt, würde ich sagen. Also dass er sozusagen also sich jetzt das zutraut, weil am Anfang traut er sich ja ganz klar nicht zu. Also wo dann eben der Lionel Logue sagt, ja, du hättest doch auch König werden können eigentlich. Und er sagt, ne, um Gottes Willen, ich doch kein König. Ja. Und er sagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und irgendwie, also er traut sich ja nicht zu und ja, gewinnt im Laufe des Films ja dann doch immer mehr Zutrauen zu sich.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht so rübergekommen, das fand ich irgendwie. Okay, also ich habe auch mit einem Freund letztens drüber gesprochen, mit einem Normalsprecher, der auch in dem Film war. Und also er fand ihn ganz gut, den Film, wie eigentlich viele Normalsprecher, oder ja, die meisten Normalsprecher finden ihn gut, und was ich so rausgefunden habe, die meisten Stotterer finden ihn nicht so gut.
Ehrlich?
Ja.
Also du bist der allererste. Ja, also du bist jetzt der allererste, den ich höre, dem der Film nicht gefällt.
Ja.
Ich bin von den Socken frei.
Die haben auch, die haben das gleiche gesagt wie ich.
Okay.
Jetzt für einen, was ich mir auch gedacht habe, für einen Normalsprecher klärt dieser Film, glaube ich, wenig auf, wie Stotterern wirklich geht, weil ich habe mich in wenigen Szenen oder ja, ganz wenigen Szenen selbst gefunden wieder und konnte das nachfühlen, das so wie es dem König erging. Also und auch die Art seines Stotterns. Ich weiß zwar, dass der wirklich so gestottert haben soll, also dass das schon echt war,
ja,
aber ich fand diese Art des Stotterns auch komisch, und Normalsprecher stellen sich so das Stottern auch nicht vor.
Also es war immer
so ein Glucksen und so ein nach Luft ringen eigentlich mehr als stottern, aber es war seine Art zu stottern, es war halt so. Ne?
Genau, ja. Also du hast ja, glaube ich, die Reden vorhin auch gehört, also wo das ja auch ein paar Mal so war, dass da halt an nichts gekommen ist. Also das war in echt schon auch so, also das ist schon ein realistisches Abbild.
Ja,
und klar haben die das aus dramaturgischen Gründen ein bisschen überzogen, und das müssen sie ja, also dass das halt richtig reinhaut, nur also realistisch ist es für mich schon.
Ja, ja, das kann schon sein, dass das wirklich so war, wie es im Film auch ankam, rüberkam, aber ja, ich fand ihn halt nicht so gut.
Okay.
Ihn zwar gesehen haben als Stotterer, denke ich mal.
Weiß ich gar nicht, ja,
Programm, gut. Denke ich, aber
ich meine, also,
ja, ich würde es keinem Normalsprecher empfehlen, dass er mal was über Stottern, dass er mehr über Stottern erfahren will, dass er in diesen Film gehen soll. Also würde ich gar nicht.
Ehrlich?
Nee.
Also ich glaube, dass ich glaube, da muss man auch die Frage stellen, was hat der Film für eine Zielstellung? Und ich glaube, im Vordergrund steht erstmal, dass es ein historischer Film ist. Ja, also das heißt, das ist eine Familie, die im englischen Königshaus spielt, wo der König Georg stottert. Ja, ich habe mich da auch mit jemand drüber unterhalten, die übrigens auch meinte, ja, das ist kein Film, der über Stottern aufklärt, aber da habe ich mir die Frage gestellt,
unbedingt.
Das ist nicht die Aufgabe des Films. Wenn ich eine Aufklärung haben möchte, dann schaue ich mir, wenn es denn eine gibt, also eine richtig gute Dokumentation über Stottern, oder ich lese ein Fachbuch dazu. Und deswegen, also ist halt echt die Frage, also ich glaube, ist auch die Frage, was man mit für einer Erwartungshaltung reingeht. Ich kann es nachvollziehen, wenn du sagst, ich bin enttäuscht und ich hätte mir mehr erwartet.
Ich finde halt einfach auch, dass, wenn sich so eine Chance gibt, mal das Stottern öffentlich zu mal machen, dass ich finde es halt, dass man das so leichtfertig vergibt, dass man halt nicht richtig, meiner Meinung nach, nicht richtig ordentlich das Stottern zeigt und das auch aufklärt, wo man so viele Zuschauer erreichen könnte. Mhm. Und dann müsste so ein Film schon die Aufgabe haben, das auch über Stottern aufzuklären, aber das kann schon sein, dass dieser Film das gar nicht als Anspruch hat. Ja,
ja gut, also ich meine, wo er schon aufklärt, ist halt, dass man tatsächlich das Innenleben eines Menschen sieht, der dieses Problem hat. Weil meistens sind Stotternde in Filmen ja mehr klischeehaft dargestellte Witzfiguren. Und also, dass da jetzt so ein kleiner Umbruch mal stattfindet, also der die Öffentlichkeit sensibilisiert für das Thema, das finde ich schon wichtig. Also,
ja, stimmt, ja.
Das ist
war
schon
einer der ersten Filme überhaupt,
genau.
die da nicht so, wo der Stotterer nicht der kleine dumme war, sondern...
Ja, genau. Und also ich meine,
ernst genommen worden ist auch das Problem, das stimmt schon, ja.
Weil in dem Film Rocket Science ist es differenzierter dargestellt, nur das ist, der ist nicht so bekannt geworden. Und ich denke mir halt, also wenn du jetzt so einen Stonnenden im Alltag zeigst mit seinen ganzen kleinen Problemen, die er beim Bäcker hat, beim Einkaufen hat und so weiter, überall hat, dann interessiert es die Menge nicht, sondern das muss dann schon mindestens so ein König sein, und man sieht, boah, der geht jetzt da hoch und dann hält er so eine Rede, also klar, und also da schafft es dann eben der Normalsprecher, wie du sagst, schon, also dass er sich das dann auch mal anschaut. Also so vielleicht. Also da gibt es ja schon einen Fortschritt. Also.
Ja, aber ich bin, wo ich raus bin aus dem Film, war ich zutiefst enttäuscht und mittlerweile geht's eigentlich.
Okay.
Aber, ich bin noch nicht recht
viel besser. Du hast angefangen. Ja.
Ja, ne, das ist auch viel Geschmackssache dabei.
Ja, klar. Also und ich, manche Filme gefallen einem, also manche weniger. Ich denke aber tatsächlich, dass das Entscheidende am Film ist, also dass es diesmal eine Darstellung ist, die tatsächlich nah am Leben ist, ja. und auch eine Persönlichkeit betrifft, also eine Persönlichkeit des jetzt hätte ich beinahe gesagt des öffentlichen Rechts, aber
genau, das ist nicht schlecht.
Also was ich so ein bisschen schwierig fand, ich halte dich gerade noch ein bisschen in der Leitung, Frank, war das Thema Therapie, also
okay, ja, da müssen wir drüber reden auch.
Genau, weil das Stottern ja mal wieder, also tatsächlich psychologisch erklärt worden ist, dass der König George der VI. Eine verkorkste Kindheit hatte, um es jetzt mal so auszudrücken.
Das ist halt dieses Klischee auch wieder, also das ist sehr nah am Klischee, diese ganze Vorgeschichte
so
da.
So war, ich weiß es ja nicht, ob er wirklich eine verkorkste Kindheit hatte oder nicht.
Was ist eine verkorkste Kindheit, frage ich mich gerade.
Also,
aber ich fand zum Beispiel so die Szene in Westminster Abbey, wo er dann, wo es um die Krönung ging, glaube ich, ne? Da ist er doch gekrönt worden. Und dann musste er ja da auch kurz was dazu sagen. Mhm. Und der Therapeut, der hat es so runtergespielt da und sagt, ja, das ist doch überhaupt kein Problem, das sagst du das, den einen Satz, den bringst du da wohl raus, so auf die Art, und dann ist es durch. Und das fand ich von dem Therapeuten total schwach, das alles so runter zu spielen und mit seinen Ängsten so umzugehen.
Das heißt, du hättest dir jetzt mehr Einfühlungsvermögen erwartet von dem Monolog.
Okay. Wobei der sich ja an einem anderen Punkt dann wahnsinnig gut eingefühlt hat, also dass der halt so praktisch ihn desensibilisiert hat durch die ganzen Übungen, wo der dann mal Scheiße sagen darf, der König, öffentlich und so, ja. Und also dadurch wurde der desensibilisiert für die ganzen feinen Sachen. Also von daher meine ich schon, dass der sehr differenziert auf die Persönlichkeit von dem König auch eingegangen ist.
Und ich glaube, man hatte viel früher einfach nicht so das, man hatte früher einfach nicht so das Wissen,
das kommt dazu,
jetzt hat auch über Therapien und so.
Genau.
Das war eine andere Zeit da denn damals.
Absolut, also zumal ja damals auch die Psychoanalyse nach Freud groß in Mode war.
Deswegen, was ja bis in die 70er Jahre eigentlich war, das ein reines psychisches Problem, wo man dann langsam mal angefangen hat nachzudenken, könnte das nicht irgendwie andere neurologische oder biologische oder sonst wie Ursachen haben.
Genau, und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass man diese neurologische Komponente herausgefunden hat, also und tatsächlich die Ursache im Stottern nicht im Psychischen sieht, sondern tatsächlich als Folge. Okay, Frank, also vielen Dank für deinen Anruf.
Genau.
Gerne.
Und dir noch einen schönen Abend.
Gell? Genau.
Wünsche ich euch auch.
Danke.
Jo, danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Wir haben einen neuen Hörer in der Leitung.
Hallo, wer ist dran?
Ja, hallo, hier ist der Erwin.
Hallo, Erwin.
Hallo, Enrico.
Hallo, servus. Schön, dass du anrufst.
Ja, wir hatten ja schon am Sonntag das Vergnügen.
Genau.
Ja.
Wie fandest du den Film?
Also, ich fand den Film schon gut.
Na, also.
Die meisten Stotterer und wie du auch schon gesagt hast, also ein echter Pflichtfilm für einen Stotterer.
Also, welche Szene hat dich besonders beeindruckt?
Also, ich finde auch schon am Anfang, wo die Vorstellung im Wembley-Stadion war, also da verkörpert es schon richtig, wie hilflos man sein kann,
ja,
wenn man da fremdlings irgendwo reingeht und ohne Vorbereitung. Mhm.
Also das heißt, also das ist auch eine Situation, die da nicht, also zwar nicht im Wembley-Stadion, aber die dir so vielleicht nicht so gänzlich unbekannt ist, oder?
Ja, genau. Also wenn jetzt ich noch vor 20 Jahren, also wenn ich jetzt da noch das gleiche Stottern hätte, da hätte ich mich jetzt schon gar nicht getraut, bei euch im Studio anzurufen.
Hm.
Also, und ich habe auch schon 2 Therapien gemacht, und ich finde es auch authentisch, dass bei vielen das Stottern sich in einer oder auch in zwei Therapien überhaupt nicht verändert, weil einfach vielleicht die Therapie die falsche ist oder auch der Therapeut mit dem Stotternden überhaupt nicht zurechtkommt.
Also ich glaube tatsächlich, dass die therapeutische Beziehung zum Patienten, Patient klingt so, zum Stotternden eine sehr entscheidende ist.
Ja, ja. Also der Therapeut,
klar, auf jeden Fall, also
muss sich auf jeden Fall auf den Stotternden einstellen und auch an seinen Problemen herantasten. Also es gibt ja auch viele Therapien, die verfahren einfach nach dem Schema XY. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und ja, das hilft vielleicht dann bei 10% von den Betroffenen, aber die anderen 90% brauchen halt eine andere Therapie.
Hm. Bei dem Film ist es so, dass man am Anfang meint man ja zunächst mal, dass die beiden überhaupt nicht miteinander klarkommen, weil der König ja beharrt auf seiner Royal Highness, ich bin jetzt der König und du musst mich jetzt dauernd anders anreden und du sowieso nicht und Bertie geht gar nicht. Und also dann kommen die ja dann doch irgendwie so langsam zusammen und dass die diese Wellenlänge finden, das, also ich glaube auch, dass die Freundschaft von den beiden also ein Erfolg letztendlich ist auch, also der König macht.
Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich bin in meiner zweiten Stottertherapie anfangs auch nicht mit meiner Therapeutin zurechtgekommen. Ich habe da auch dann noch einen Einfluss von einem Dritten gehabt, aber wo man sich dann mal näher kennengelernt hat und sie auch einfach das nochmal richtig erklärt hat und ihren Stil hineingebracht hat und einem das Stottern nochmal so richtig erklärt hat, da ist dann das Vertrauensverhältnis gewachsen, finde ich.
Okay. Das heißt, abschließend findest du die Beziehung zwischen König und Lionel Loke realistisch dargestellt?
Ja.
Ja, okay. Gut, gut, mit dem Blick auf die Uhr, vielen Dank, Erwin, für deinen Anruf.
Ja, ich Ich bedanke mich für eure Sendung, dass es euch gibt, und macht weiter so.
Vielen Dank, schönen Abend, ja.
Bitte. Danke. Ciao. Tschüss, Erwin. Ja, das war's auch schon von unserer Seite. Wir hören uns dann wieder am Donnerstag, den 30. Juni 2011. Wer will, kann gerne bei uns mitmachen. Eine Mail genügt. Man kann uns auch einen Beitrag als MP3 zukommen lassen. Beides an info@schoenerstottern.de.
Genau. Also, und ich wollte jetzt, das Telefonat jetzt nicht so komplett stehen lassen. Wir haben jetzt viele, also schon mal drei Meinungen zum Film gehört. Also das heißt, ihr seht, also die Meinungen gehen noch durchaus auseinander. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass der Film in der Öffentlichkeit wirklich was bewegt, und es bleibt abzuwarten, wie dieser Trend jetzt einfach weitergehen wird. Genau, und jetzt zurück in die Abmoderation. Wir sagen Tschüss, wünschen euch ein sonniges Frühjahr und hören uns dann hoffentlich im Sommer wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Weiter geht's mit Lora, mit der Wellenleiterin Claudia Buchbauer, mit dem Thema Literatur-Nobelpreisträgerinnen.
Ja, verantwortlich für die heutige Sendung waren Enrico Strathausen und Armin Steigenberger. Danke auch an die Technik. Danke Holm Hasenbein und Daniel Schott. Und eure Anrufe wurden von Christina Radek entgegengenommen. Danke auch an Martin Kunert, der regelmäßig unsere Sendungen archiviert. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail an info@schoenerstottern.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr?